Guten Morgen miteinander. Good morning to everyone speaking English as well. Welcome to you. Ich predige heute zu Philipper 3,12. Paulus schreibt den Christen in Philippi, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, da auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Oder eine andere Möglichkeit der Übersetzung steht da, nicht, dass ich es schon empfangen hätte. Zwei Vorbemerkungen kurz zum Text. Paulus schreibt diesen Satz so ziemlich in der Mitte des dritten Kapitels des Philipperbriefs, und das ist klar, der hat vorher und nachher steht da auch noch was, und das ist nicht unwichtig. Paulus schreibt diesen Brief um circa 60 nach Christus, aus der Gefangenschaft wahrscheinlich in Rom, und er schreibt den Philippern auch, weil er sehr dankbar ist für die Geschenke, also Geldgeschenke, die er von der Gemeinde bekommen hat. Und man sagt so, der Philipperbrief, das ist der typischste Brief des Paulus, wirklich, wo man sieht, das ist ein Brief. Was meint jetzt Paulus, wenn er sagt, er hat es noch nicht erreicht oder erlangt oder empfangen? Das ist wichtig, das steht in zwei Versen vorher. Er schreibt da, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Das ist das, was er jetzt noch nicht erlangt hat. Und so viel auch zum Umfeld in diesem Vers. Wir werden uns heute wirklich auf diesen Vers konzentrieren, und was ich da rausgenommen habe, ist eigentlich, ich sehe da zwei Gefahren, die Paulus beschreibt, und aber auch, und wichtig natürlich, eine große Chance. Und ihr seht das hier, Gefahren, Perfektionismus, Passivität, und die große Chance, Jesus hat uns ergriffen. Beginnen wir bei der ersten Gefahr, beim Perfektionismus. Wenn ich nachschaue, was heißt Perfektionismus, dann steht da Streben nach Fehlerlosigkeit und das Setzen sehr hoher Ziele. Ja, schon bei Streben nach Fehlerlosigkeit sollten wir irgendwie hellhörig werden. Ist das möglich? Macht das Sinn? Man kann auch das anders definieren und sagen, Perfektionismus beschreibt das übermäßige Streben nach Vollkommenheit und Perfektion, die von einer ständigen Sorge darum begleitet sind. Und die Definition gefällt mir insofern, dass ich das auch sehe, was hat das auch für eine Wirkung, wenn ich perfektionistisch bin. Damit ihr mich richtig versteht, ich spreche hier nicht dagegen, dass man Sachen gut machen will, dass man Sachen auch gut macht. Es geht nur darum, wie mache ich das? Ein übermäßiges Streben nach Vollkommenheit und Perfektion ist damit Perfektionismus gemeint. Ich denke, Perfektionismus begegnet uns immer wieder, wenn wir um uns herum schauen. Auch aus einem Text aus dem Internet. Die Schönheitsideale in den sozialen Medien. Die stets perfekten Körper und Leben, die auf den sozialen Netzwerken suggeriert werden, bilden entsprechend großes Nachahmungspotenzial bei den Nutzerinnen und Nutzern und prägen nachhaltig das Verständnis von Schönheit. Auch wenn vielen bewusst ist, dass die Bilder der Prominenten meist nicht auf natürlichem Weg, sondern mit aufwendigen Retuschen entstehen, ist das Bedürfnis vorhanden, dem Ideal bestmöglich nachzueifern. Im Originaltext auf dem Internet, da wird von Jugendlichen gesprochen. Aber aus meiner Sicht ist das ein bisschen zu einseitig, weil es sind ziemlich alle betroffen. Oder wenn wir heute auch gerade von älteren Leuten Bildern sehen, dann sehen wir immer sehr fitte und wahnsinnig gut aussehende Leute, die sehr gut gealtert sind. Und schön, dass es das gibt, aber es ist die Botschaft, die da rüberkommt, ist: Wenn du nicht in deinen Körper investierst, bist du selber schuld, wenn du dann Probleme hast. Oder kurz zusammengefasst. Perfektion begegnet uns nicht nur natürlich in den sozialen Medien, sondern zum Beispiel auch in der Arbeitswelt. Ich lebe in einem Bereich der Pensionskassenberatung, wo man immer mehr danach strebt, dass alles perfekt ist, dass man ja keinen Fehler mehr findet. Immer stärker auch kontrolliert wird, es wird immer klarer kontrolliert. Und ich sehe immer wieder, oder es ist ja so, oder im Alltagsleben. Ich hatte gestern auch ein spezielles Erlebnis, ich war am Morgen noch an einer Konferenz in Bern und da habe ich dann am Morgen früh meinen Koffer abgegeben, am Mittag habe ich den Koffer wieder bekommen, habe ihn mitgenommen, bin schnell auf das Tram gerannt und dann in die Bahn und kam nach Hause, mache den Koffer auf und sehe, ja, da sind nicht meine Sachen drin, das ist der Falsche. Und ja, gut, das war ein bisschen dumm von mir, dass ich es nicht gemerkt habe. Also der Koffer sah schon sehr ähnlich aus, aber nicht ganz gleich, oder? Und ich habe noch gedacht unterwegs, ja, warum ist er eigentlich jetzt so leer? Heute Morgen hatte ich das Gefühl, er sei eher voll. Aber ich habe dann dem Hotel angerufen und die haben gesagt, oh ja, ist gut, rufen Sie an. Ja, der andere hat sich auch schon gemeldet. Und wir haben Ihren Koffer und es tut uns sehr leid, dass wir Ihnen den falschen Koffer rausgegeben haben. Oder die hatten da so schöne Nummern, aber offensichtlich war auch die Nummer ähnlich. Und bin dann zurück nach Bern und habe den Koffer wieder ausgetauscht. Und die haben mir dann als Gegenleistung noch einen Drink offeriert, den ich dann gerne angenommen habe. Und ich denke auch, oder ich meine, selbst es war ein sehr gutes Hotel, selbst da sind nicht fehlerlos. Und ich war auch nicht fehlerlos, ich hätte es auch merken müssen. Also wichtig ist, denke ich, zu merken, ja, ich bin nicht fehlerlos und das ist ja jetzt, ja, sagen wir, noch eine harmlose Geschichte. Es kann auch größere Auswirkungen haben. Ja, und wenn wir dann so als Christen da sind, dann sagen wir manchmal, oder wenn wir dann in die Welt rausschauen, da fällt es uns ja noch leicht zu sehen, das ist nicht perfekt oder sogar schlecht rund um uns herum. Oder wir haben manchmal da auch im Hauskreis diskutiert und ich habe gesagt, es ist immer sehr einfach zu sehen, was die anderen falsch machen. Aber bei uns, wir haben dann ganz einen hohen Maßstab, oder? Und ich bin ja als Pfarrerssohn aufgewachsen und ja, also eine spezielle Frage, die hier und da gestellt wurde, war ja, ob mein Vater denn keine Sünden begehe. Und das habe ich immer verneint, weil ich wusste es besser. Oder? Es war klar nicht so. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich immer erfolgreich war mit dieser Verneinung. Weil gewisse Leute wollten das glauben. Oder? Sie wollten glauben, dass es Leute gibt, die völlig gerecht sind. Und das ist auch eine Gefahr, oder? Dass wenn wir sagen, wenn wir von den Leitenden oder von Predigern oder was auch immer erwarten, dass es perfekte Leute sind. Weil das sind sie nicht. Und natürlich, sage ich mal, manchmal auch die Leitenden oder die Predigenden tragen auch dazu bei, oder sie erzählen Sachen hier, die ja, das Bild eines ständigen Triumphs abgeben und vielleicht manchmal wirklich, ohne dass sie es wollen, dann sagen sie mehr oder weniger, ja, ich habe das alles schon erreicht und ja, ich bin bereits ein bisschen weiter, oder? Und das ist natürlich gefährlich, oder? Weil ja, vielen speichelt es auch, bewundert zu werden. Aber diese Art von Perfektionismus ist nicht biblisch. Wir sehen das gerade auch bei vielen Leitenden und in Gemeinden und Werke, und das muss nicht einmal etwas Schlimmes sein, oder das kann auch sein, dass man einfach merkt, ja, es kann niemand hier perfekt sein. Ich sage auch uns, wenn wir dann unseren neuen Mitarbeiter begrüßen im November, Michael Voth, auch er ist nicht perfekt. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt viele seiner Fehler wüsste oder so, sondern einfach, weil ich weiß, dass er als Mensch nicht perfekt sein kann. Und das sollen wir auch nicht erwarten. Und eben gerade Paulus, oder wenn wir so denken im Neuen Testament, neben Jesus ist sicher einer, der sehr viel erreicht hat, oder? Und selbst er sagt, dass er nicht perfekt ist. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre, so sagt es. Und ja, wenn das Paulus nicht sagen kann, wie viel weniger kann ich das sagen? Denke auch, nicht an Perfektion festzuhalten kann eine Chance sein. Wenn mein Freund Michi während dem Studium hat mal zu mir gesagt, und ich erinnere mich noch gut, ja, wenn ich auch so viel über die Bibel wüsste, dann könnte ich auch glauben. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich erschrocken, also einerseits war es vielleicht als Lob gemeint, aber ich habe gedacht, mache ich dann so einen abschreckenden Eindruck, dass ich den Eindruck gebe, dann, ja, ich weiß einfach alles. Oder? Und ich habe ihm dann auch erklärt, dass ich vieles auch nicht verstehe, aber auf Gott vertraue, dass er es weiß. Ja, und es ist spannend, oder? Michi hat jetzt auch Jahre später dann begonnen, sich intensiv mit der Bibel zu beschäftigen. Manchmal denke ich viel intensiver als ich. Er hat auch Hebräisch begonnen zu lernen und auch Schritte im Glauben zu machen. Und es hilft dabei, oder, dass er einen gläubigen Nachbarn hat, der ihn unterstützt dabei. Und ich freue mich ehrlich, dass er so engagiert auch in der Bibel forscht, dass ich oft herausgefordert bin, weil er Sachen bringt, die ich auch nicht weiß. Gleichzeitig ist es aber auch mir wichtig, oder, dass wir sind nicht gerettet, weil wir perfekte Bibelforscher sind oder perfekte Nachfolger, sondern weil wir auch immer wieder demütig bekennen müssen, dass wir Gottes Gnade nötig haben. Wenn ich mir jetzt Paulus so vorstelle, das habe ich auch im Internet gefunden, so stelle mir Paulus vor, wie er in einen Spiegel schaut, nicht um seine Schönheit zu bewundern oder die ersten grauen Haare zu beklagen. Nein, als geistlicher Mensch steht er vor dem Spiegel, als Christ zieht er Zwischenbilanz in seinem Leben. Und dann denkt er, eigentlich sollte ich dem Bild, das Gott von mir hat, dem Vorbild, das mir Jesus vorgelebt hat, schon viel ähnlicher sein. Ich sollte mich nicht mehr gleich aufregen, wenn jemand mich schlecht macht. Nicht mehr verzweifeln, wenn ich mal wieder bei demselben Fehler mich ertappe. Eigentlich sollte ich nach all den Jahren als Christ schon viel weiter sein, viel reifer, viel vollkommener. Und ich denke, ja, wenn ich diesen Vers lese, diesen ersten Teil, dann sehe ich, dass er ehrlich ist zu sich selbst und sich nicht größer macht, als er ist. Wenn wir weitergehen, kommen wir zur zweiten Gefahr, die Passivität, und ich denke, sie ist eng verbunden oder mit dem Perfektionismus oder mit eben dem Merken, dass ich nicht perfekt bin. Ja, jetzt, wenn ich perfekt sein sollte als Christ und es aber offensichtlich nicht bin, irgendwann früher oder später merke ich das, wie soll ich dann ein Zeugnis für andere sein? Wie soll ich zum Beispiel auch Verantwortung, was auch immer die Verantwortung denn genau ist, übernehmen können? Und ich denke, es ist für mich selbst auch immer manchmal eine Gefahr, oder dass wenn ich irgendwo, und jetzt geht es nicht um irgendwelche Jobs, für die man viel Kraft braucht und viel, sondern manchmal ist es auch eine kleine Sache, geh doch auf diese Person zu. Das ist Verantwortung übernehmen. Frag mal, wie geht es dem anderen? Und dann merke ich, oh, da kommen meine Zweifel, ja, kann ich dann das überhaupt? Und irgendwie merke ich dann, oder, dass ich dann vielfach merke, ja, ich habe irgendwo Angst, dass ich in der Aufgabe auch versage oder dass ich der Person nicht helfen kann, dass die Person unzufrieden ist, Kritik äußert, was auch immer. Ich denke, das ist eine große Gefahr, die wir gerade auch in christlichen Gemeinden, auch bei uns haben. Ich traue mir das nicht zu. Ich habe irgendwo auch Angst zu versagen. Oder weil wir kennen viele schöne Geschichten von Leuten, die erfolgreich sind. Aber vielleicht sollten wir auch mehr lesen, wie diese gleichen Leute, Vorbilder auch im Glauben, auch manchmal gezweifelt haben und manchmal schwierige Zeiten haben und dass sie trotzdem weitergemacht haben. Ja, und eben diese Art von Passivität, die liegt Paulus natürlich fern. Oder? Er sagt, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge. Oder ich habe es zwar nicht ergriffen, aber ich renne weiter und er bleibt aktiv. Gerade auch, weil Paulus eben nicht perfekt ist, ist er nicht passiv. Er jagt dem Ziel nach und er hat auch keine Angst vor dem Scheitern. Er geht weiter, er missioniert, er evangelisiert und gründet Gemeinden, auch wenn es manchmal schwierig ist und manchmal so aussieht, ob es gar nicht vorwärts geht. Paulus braucht hier das Bild auch eines Wettkampfs dann in den kommenden Versen. Und da kommt mir immer ein anderer Studienkollege in den Sinn, Christoph, der machte Triathlon und er war wirklich sehr erfolgreich. Oder er war da bei den Besten beim Ironman in Hawaii vorne dabei. Aber was mir geblieben ist, ich bin dann einmal schauen gegangen im Ziel des Zürich Ironman und es war spannend, der Christoph lag lange ganz vorne, wurde dann aber beim Rennen überholt von einem anderen Athleten. Und der Sieger, der lief ein und kurze Zeit später, also nicht sehr lange, kam Christoph als Zweiter ins Ziel, lange vor den weiteren. Aber er hat nicht gejubelt, er war enttäuscht. Er wollte siegen. In seinen Augen war er gescheitert an diesem Punkt. Und schon wieder hat es nicht gereicht, und das war so vielleicht etwas, was auch wiederholt kam bei ihm, oder dass er zwar immer bei den Besten war, aber nicht ganz der Allerbeste. Und ich denke, es gehört ja irgendwo zu, wenn wir Sport machen, oder dass man kann nicht immer gewinnen. Selbst Roger Federer hat nicht immer gewonnen. Und andererseits, oder wenn wir das nicht irgendwie auf sich nehmen, dann wird man niemals sein Ziel erreichen. Oder vielleicht noch ein bisschen kürzer gesagt, wer das Scheitern nicht erlebt hat, hat wahrscheinlich auch den Erfolg nie erlebt. Und so war es auch, Christoph hat sich immer wieder auch dann aufgerappelt und ist weitergegangen, beziehungsweise geschwommen, geradelt und gerannt. Und er hat dann schlussendlich, als er aufgehört hat als Athlet, hat er dann trotzdem den Sport auch weiterhin zum Beruf gemacht und hat ein Sportgeschäft eröffnet. Und ich denke, dass er trotzdem auch irgendwo seinen Ort gefunden hat, auch wenn es vielleicht jetzt nicht ganz zum obersten Top-Athleten und Großverdiener oder was ich auch nicht gereicht hat. Und ich denke, hier sind wir auch an einem wichtigen Punkt jetzt, oder? Ich weiß nicht genau, was jetzt Christoph motiviert hat, aber ich denke, wir als Christen, wir kommen da nicht raus aus dem Scheitern, indem wir irgendwelche positiven Gedanken oder irgendeine einfache Strategie wählen. Das wird uns auf die Länge nicht tragen. Es braucht etwas anderes. Und hier kommt Paulus wieder und sagt, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Nun könnten wir auch hier sagen, oder Jesus hat mich ergriffen, dann war es dann wohl, ich bin ein Christ und komme in den Himmel. Ja, das ist mal für den Start nicht falsch. Durch Gnade sind wir errettet und nicht durch eigene Werke. Wir können noch so gut sein, alleine schaffen wir es nicht. Aber es ist nicht das, was auch das Ziel war, wenn wir schauen, wenn wir Paulus, das Leben von Paulus anschauen, dann hatte Jesus ein anderes Ziel mit ihm. Er hat genau gesagt, dass Jesus viel mehr wollte, als ihn aus Gnade retten. Er hat ihm gesagt, und das schreibt Paulus im Römer auch, dass wir eben bei der Taufe, beim Untertauchen in den Tod hineingenommen werden, beim Herausgeholt werden, auch in die Auferstehung. Wir werden zu neuen Menschen, die ein neues Leben führen. Paulus sagt auch über die Gläubigen, dass Jesus für sie das Bild ist, dem sie ähnlich werden sollten. Jesus macht Paulus auch zu einem Zeugen, der das Evangelium in der ganzen damals bekannten Welt verkündet. Jesus führt Paulus auch ins Leiden und er führt ihn in die Auferstehung von den Toten schlussendlich, wie Paulus selbst schreibt. Wenn wir jetzt alle diese Sachen anschauen, also die Taufe, dass dem Bild Jesu immer ähnlicher werden, dass er ein Zeuge wird, dass Jesus ihn ins Leiden führt und auch die Auferstehung, das sind ja alles Sachen, die Paulus nicht selbst getan hat. Es ist nicht Paulus selbst, der mit seinen Gaben da etwas tut, sondern es sind Sachen, die Jesus an ihm getan hat. Und das meint er auch, was, wenn er sagt, dass Jesus ihn ergriffen hat. Ja, und wie geht jetzt das zusammen? Oder? Gott ist perfekt, das wissen wir. Wir sind aber immer noch unperfekt. Wir werden hier, sind wir nicht perfekt, wir alle hier. Ich bin froh, dass auch der berühmte Prediger des 19. Jahrhunderts, Charles Haddon Spurgeon, hat es so gesagt: Aber während das Werk Christi für uns vollendet ist und es eine Anmaßung wäre, daran zu denken, ihm etwas hinzuzufügen, ist das Werk des Heiligen Geistes in uns nicht vollendet, sondern es wird von Tag zu Tag fortgesetzt und muss während unseres ganzen Lebens fortgesetzt werden. Spurgeon war ja Baptist, also in dem Sinn auch ein Täufer. Und ich sage, er steht vielleicht auch hier ein bisschen im Widerspruch zu Samuel Heinrich Fröhlich, der die ETG schlussendlich gegründet hat, der mehr auf Perfektion den Maßstab gelegt hat. Auch hier, ich spreche jetzt nicht gegen Fröhlich. Fröhlich war ein guter, auch Zeuge und hat sehr viel erreicht. Aber auch er war natürlich nicht ein perfekter Mensch. Was heißt es jetzt eigentlich von Jesus ergriffen zu werden? Und ich habe gedacht, ich versuche es spontan die Frage zu stellen, gibt es Leute, die kurz einfach von sich selbst sagen zu können, was heißt es, von Jesus Christus ergriffen zu werden? Gut, danke vielmals für diesen Blumenstrauß an Sachen. Ich denke, ich muss da nicht so viel noch dazu fügen. Ich denke, für mich ist es wichtig, ja, dass ich einerseits akzeptiere, dass ich unvollkommen bin. Ich kann nicht alles, ich bin nicht perfekt. Aber ich lasse mich eben nicht herunterziehen von der Unvollkommenheit. Ich ruhe mich nicht aus auf dem, was ich erlebt oder erreicht habe, aber lasse mich auch nicht lähmen von dem, wo ich versagt habe, sondern ich gehe bewusst auf Jesus zu und lasse meine Prioritäten von ihm auch neu mir geben. Jesus trägt mich, er hat mich nicht nur gerechtfertigt, er heiligt uns auch und er wird uns dann in der Zukunft verherrlichen. Und die Bibel sagt eben genau, da komme ich auch auf Rosi zurück, der Weg mit Gott wird nicht immer einfach sein, aber wir werden Jesus immer ähnlicher bis zu dem Tag, an dem wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So heißt es im 1. Johannes 3, Vers 2. Ja, Jesus beruft uns in ein neues Leben. Wir sollen nicht zurückschauen, schreibt dann auch Paulus, nicht nach Perfektion schauen, nicht einfach passiv sein, sondern uns von Jesus ergreifen lassen. Auch wenn wir immer merken, wie unperfekt wir sind, wie wir Fehler machen, ja, so wie jetzt im Lied am Vorher auch, wenn wir Tage erleben, die ohne Sinn scheinen, die vielleicht nicht ausgefüllt sind, genau an so einem Tag können wir auch festmachen mit Gott, dass wir bereit sind, uns führen zu lassen und uns auch, wenn es nicht so gut geht, von ihm führen zu lassen. Ich denke, es ist immer auch eine Möglichkeit, auch für andere in der Gemeinde zuzugehen, wenn etwas nicht gut geht, wenn wir etwas auch bekennen wollen. Das ist die Chance, die wir haben als Gemeinde, das auch mitzutragen und füreinander zu beten, auch, dass wir immer wieder erleben können, wie wir von Christus Jesus ergriffen werden, auch dann, wenn wir nicht perfekt sind. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du jetzt bei uns bist. Du hast uns berufen, als deine Nachfolger in der Welt zu sein. Du hast uns berufen, deinem Bild immer ähnlicher zu werden. Ja, wir möchten bekennen und ich möchte bekennen, dass ich nicht perfekt bin, dass ich immer wieder auch Fehler mache, ja, und dass ich auf Vergebung, auf deine Vergebung und deine Gnade angewiesen bin. Und gleichzeitig danke ich dir, dass du uns ergriffen hast und uns immer wieder ergreifen willst, dass wir dir nachfolgen, dass wir zum Zeugnis werden, dass wir deinem Bild ähnlicher werden. Du baust die Kirche und du baust uns zum Zeugnis. Und danke, dass wir immer wieder auch dieses Zeugnis in der Welt abgeben können. Danke, dass du uns dabei unterstützt, uns hilfst und immer wieder neu motivierst. Amen.